Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über einen ganz besonderen Geburtstag und gleichzeitig auch über ein echtes Sorgenkind unseres Berufsstandes. 45 Jahre Berufsgesetz der Logopädie. Ein Gesetz, das seit 1980 besteht und seitdem kaum verändert wurde. Dabei hat sich unser Berufsfeld in dieser Zeit massiv weiterentwickelt. Wissenschaftlich, fachlich, gesellschaftlich. Deshalb sagen wir ganz klar, es ist Zeit für eine grundlegende Reform. Warum das Berufsgesetz nicht mehr zeitgemäß ist, welche Auswirkungen das auf Ausbildung, Berufsalltag und Versorgung hat und welche Forderungen wir als Berufsverband stellen, darum geht es heute. Zu Beginn der Folge spreche ich mit Antje Krüger, unserer Interessenvertretung Bildung im Bundesvorstand, über einen der ersten Modellstudiengänge in Deutschland und vor allem auch darüber, wie sie es mit ihren Kolleginnen geschafft hat, diesen auf die Beine zu stellen. Für den Deep Dive habe ich die Linde Schreidern eingeladen, die sich intensiv mit dem Thema Berufsgesetz und Akademisierung beschäftigt und uns einen spannenden Einblick in die Entwicklung dieses Themas geben wird. Viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch beim Mitdiskutieren. Und damit starten wir. Liebe Antje, ich freue mich, dass wir heute nochmal gemeinsam in die Folge starten. Heute geht es ja um das Thema Berufsgesetz. Das ist natürlich für alle Logopädinnen und Logopäden relevant. Und zuallererst kommt es natürlich auch in der logopädischen Ausbildung zu tragen, denn diese ist als Berufsfachschulausbildung im Berufsgesetz verankert. Du hast ja in der letzten Folge schon gesagt, du bist Dozentin im Studiengang für Logopädie. 2009 wurde die Modellklausel für akademische Studiengänge in der Logopädie verabschiedet. Du hast dann gemeinsam mit dem Team der Logopädie-Schule in Erlangen und federführend mit Sabine Weyers und Cordula Winterholler einen der ersten Modellstudiengänge in der Logopädie aufgebaut. Erzählen, wie ihr das gemacht habt.
Das kann ich gerne erzählen. Das war ein spannender und ein sehr intensiver Prozess. Man muss dazu sagen, in Erlangen gab es eine Berufsfachschule. Viele, viele Jahre ist auch einer der ersten Berufsfachschulen, die überhaupt gegründet wurden. Und ja, so haben wir uns eben 2009, wie die Modellklausel erlassen wurde, hingesetzt vor ein weißes Blatt Papier und haben uns überlegt, wir machen aus einer Berufsfachschule einen Modell-Bachelor-Studiengang. Und wenn es uns gelingt, dann am Ende, dass das ein primär qualifizierender Logopädie-Bachelor-Studiengang wird, dann ist das wunderbar. Aber ganz ehrlich, wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir sind da völlig naiv reingegangen und haben einfach angefangen, uns nach unserer lehrenden Tätigkeit am späten Nachmittag und Abend uns hingesetzt und haben die einzelnen Inhalte in Module verwandelt, also die einzelnen Inhalte der berufsfachschulischen Ausbildung in Module verwandelt und haben die dann an einer großen Schrankwand in meinem Büro auf Moderationskarten geklebt und haben angefangen, Inhalte rumzuschieben, sodass sie zu sinnvollen Modulen sich zusammenfinden. Ja, und dann war es natürlich auch so, dass wir auf politischer Ebene ja sehr aktiv werden mussten. Wir brauchten eine Fakultät, die uns nimmt. Wir mussten die Ministerien in München überzeugen, dass das Sinn macht. Aber so weit waren wir am Anfang gar nicht. Wir haben einfach nur mit Inhalten uns beschäftigt und wollten einen Studienverlaufsplan erstellen und mit dem dann losziehen. Und wie wir den hatten, sind wir dann erstmal an die medizinische Fakultät gegangen. Und damals war noch Professor Eisold von IATA, der von IATA-schen Abteilung in Erlangen, von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Und der war ein großer Befürworter und hat uns sehr unterstützt auf diesem Weg und hat im Prinzip auch sehr dafür gesorgt, dass dieser Studiengang in der medizinischen Fakultät angedockt wurde. der ging dann kurze Zeit später in Rente, also eremitierte. Und dieser erste Schritt war aber elementar wichtig, dass wir da überhaupt in der Universität irgendwo ein, sag ich mal, Zuhause gefunden hatten. Und der weitere Schritt war, und da haben Sabine Weyers und ich wirklich ganz viele Gespräche geführt, nach München zu fahren und die drei Ministerien, Finanzen, Bildung, Wissenschaft und Gesundheit zu überzeugen, dass es Sinn macht, einen Modell-Bachelor-Studiengang in Bayern ins Leben zu rufen. Und dass, wenn man weiß, dass es vier Ministerien gibt, die man überzeugen muss, dann weiß man auch, dass das ein langer Weg ist und dass es viel diplomatisches Geschick und vor allen Dingen ganz viel Geduld und immer wieder den Kontakt suchen bedarf, um das dann am Ende umzusetzen. Ja, und so kam es dann, dass wir 2011 eigentlich die erste Kohorte gestartet haben. Also 2 Jahre später war es dann soweit, dass wir die ersten Studentinnen aufnehmen konnten. Die hatten damals noch einen Doppelstatus, waren also Auszubildende und Studentinnen und Studenten. Ja, und so ging das jetzt eigentlich bis zu diesem Jahr, also bis heute, dass wir nach wie vor darum gekämpft haben, dass der Doppelstatus wegfällt, dass die Studierenden wirklich Studenten und nur immatrikuliert sind. Dann haben wir uns gegen die Ausbildungsvergütung ausgesprochen. Das war eine Petition oder ein Anliegen der Studentinnen, muss man ganz klar sagen. Die wollten keine Ausbildungsvergütung, die wollten nur Studentinnen sein und keine Auszubildenden. Das hat finanziell uns den Studiengang in einer gewissen Weise wahrscheinlich auch gerettet. Aber die endgültige Finanzierung ist nach wie vor nicht geklärt. Wir bestehen, aber es gibt Einschränkungen. Gerade das Lehrlogopädenteam wird nach wie vor nicht wissenschaftlich bezahlt und das liegt am Geld. Was wir aber geschafft haben, ist, dass in diesem Jahr, Anfang des Jahres, der Modellstatus wegfiel und wir seitdem ein ordentlicher, primär qualifizierender Bachelorstudiengang Logopädie sind. Und dieser letzte Schritt, der natürlich elementar ist, die Finanzierung des Lehrpersonals und natürlich auch eine Professur, die wir gerne hätten, das steht noch aus. Wir sind also noch nicht ganz fertig, aber fast.
Ja, sehr gut. An der Stelle kann man auch total gut nochmal erkennen, warum es eben wichtig ist, dass auch das Berufsgesetz, das dem Ganzen ja zugrunde liegt, eben jetzt reformiert werden soll.
Ja, auf jeden Fall. Es wäre viel leichter gewesen von vornherein natürlich, wenn das schon viel eher jetzt gekommen wäre. Wir hätten gerade das Thema Finanzierung wäre dann nicht mehr auf dem Tisch. Das wäre dann erledigt.
Wie zu Beginn der Folge bereits gesagt, habe ich mir die Expertin des DBL im Bereich Berufsgesetz zum Interview eingeladen. Dietlinde Schreidern. Bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich sie euch einmal vorstellen. Sie war von 1988 bis 2022 Mitglied der AG Europa, später BKIB. Von 1993 bis 1999 war sie Mitglied der AG Fachhochschule und DBL-Delegierte in der AG MTG. Von 1992 bis 1997 war sie Vorstandsmitglied und von 1997 bis 2002 und 2014 bis 2017 DBL-Präsidentin. 2016 hat sie den Arbeitskreis Berufsgesetz gegründet und 2018 wurde ihr die DBL-Ehrenmitgliedschaft verliehen. Das Buch Emanzipationsgeschichte der Logopädie in Deutschland hat sie 2021 zusammen mit Dr. Heidrun Macher-Krau veröffentlicht. Und 2025 hat sie nun die Kolumne Alles Logo im Forum Logopädie zusammen mit Heidrun Macher-Krau und Ricky Nussermiller-Busch gestartet. Liebe Linda, ich habe ja gesagt, du hast 2016 den Arbeitskreis Berufsgesetz gegründet und bist auch immer noch Sprecherin. Kannst du uns mal erzählen, wie das damals war, warum der Arbeitskreis gegründet wurde und wie es da aktuell so aussieht?
Ja, die Idee, den Arbeitskreis zu gründen, die ist entstanden 2015 im Bundesvorstand. Da haben wir darüber diskutiert, dass alle unsere Versuche in den Jahrzehnten vorher, muss man ja tatsächlich sagen, wenn man bedenkt, dass im DBL schon in den 90er Jahren eine AG-Fachhochschule agiert hat. Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Da haben wir uns dann überlegt, wenn andere Verbände, also andere Therapiegruppen eigentlich nicht das gleiche Ziel verfolgen wie wir, vielleicht sind die anderen Berufsgruppen aber mit an Bord, wenn es darum geht, ein neues Berufsgesetz mit einer hochschulischen Ausbildung zu fordern. Und dann haben sich zu unserer größten Überraschung, also ich war offen gestanden ziemlich geflasht, alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, super Idee, lass uns treffen. Und so ist es dann Ende Januar 2016 zum ersten Treffen gekommen. Es ging tatsächlich über anderthalb Tage. Richtig schön, also so mit so einem Warm-up-Abend, wo wir uns ein bisschen besser kennenlernten, um dann den ganzen Tag also eine Art Schlachtplan schon zu entwickeln und erste Eckpunkte festzulegen und zu sagen, unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist die hochschulische Ausbildung. Und dadurch, dass wir uns so früh auf dieses Ziel verständigt haben, ist es ein, wie soll ich mal sagen, wie durch ein Wunder gekommen, dass wir auch immer noch alle heute zusammen sind und dass der fehlende Rest auch zu uns gestoßen ist. Denn es gibt keinen Berufsverband, der nicht Mitglied im Arbeitskreis Berufsgesetz wäre. Das ist schon beachtlich. Und alle sind an Bord geblieben und haben im Grunde genommen die ganzen Inhalte und Positionspapiere gemeinsam verfasst und wollen auch dieses Gesetz unbedingt haben. Sonst wäre das so nicht. Und als ich dann aufgehört habe mit meiner Vorstandsarbeit als Präsidentin, habe ich gesagt, okay, ich bleibe so lange an Bord. Das heißt, ich bin so lange Sprecherin, halte die Gruppe zusammen, wie wir es geschafft haben, auf Bundesebene tatsächlich dieses Berufsgesetzgebungsverfahren durchzudrücken. Denn es muss ja erstmal damit angefangen werden. Da kann man sich gar nicht so vorstellen, wie schwierig das eigentlich alles ist, sowas anzustoßen. Und ich glaube schon, dass wir jetzt, selbst wenn das schon so lange her ist, wir haben 2016 angefangen, das sind 9 Jährchen, 9,5. Im nächsten Jahr sind es dann schon 10 Jahre. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir so lange noch immer zusammen sein müssen, nur damit wir ein neues Gesetz durchgesetzt bekommen, aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind in der Zwischenzeit.
Ja, der Arbeitskreis beschäftigt sich ja mit der Reform des Berufsgesetzes. Aber aktuell haben wir ja noch das alte Berufsgesetz. Seit wann gibt es denn das Berufsgesetz und wie kam es damals dazu, dass das eingeführt worden ist?
Ja, das Berufsgesetz ist im Oktober 1980 verabschiedet worden. Genau, das ist ja schon ziemlich lange her. Kann man nicht anders sagen. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hatte einen ziemlich langen Vorlauf, dieses Berufsgesetz, weil die damaligen Kollegen, die ja schon sehr früh sich im Verband zusammengeschlossen haben, also 1964 ist ja schon auch eine sehr frühe Verbandsgründung und da gab es nur eine Ausbildungseinrichtung. Und dann wurden es aber immer mehr, einfach weil die Kolleginnen natürlich sehr engagiert waren. Und ich sage bewusst Kolleginnen, weil meines Wissens war zu dem Zeitpunkt noch kein einziger Mann an. Und ich muss sagen, die Kolleginnen haben sehr systematisch eigentlich auch versucht vorzugehen. Die haben also ein Profil des Berufes erstellt, haben Vorgaben gemacht, wie die Ausbildung zu gestalten ist, insbesondere auch die praktische Ausbildung. Da hatten sie sehr konkrete Vorstellungen. Und das alles ist natürlich irgendwie in das Gesetz eingeflossen. Und die Kolleginnen waren sogar zuversichtlich, das Abitur als Eingangsvoraussetzung durchgesetzt zu bekommen. Sie haben dazu auch ein spezifisch psychologisches Gutachten sogar erstellen lassen. Man muss sich das vorstellen, was dann im Grunde genommen gesagt hat, also ich muss auch ein bestimmtes Alter mitbringen, um überhaupt Patienten logopädisch diagnostizieren, behandeln zu können. Also das reicht nicht aus, was weiß ich, einfach nur einen Hauptschulabschluss zu haben zum Beispiel. Und die Anforderungen auch an die Ausbildung, die Kolleginnen gestellt haben, waren zum damaligen Zeitpunkt auch schon so hoch, dass sie gesagt haben, das geht nicht anders. Und dann ist ein Gesetz verabschiedet worden, das im Prinzip diese Forderungen konterkariert hat. Es war zwar eigentlich vereinbart worden, dass das Abitur als Eingangsvoraussetzung da steht, aber die damalige Bundesregierung, das war eine SPD-geführte Bundesregierung, hatte in ihrem Hinterstübchen noch ein anderes, für sie sehr viel wichtigeres Ziel mit dem Berufsgesetz verfolgt, nämlich die mittlere Bildungsebene zu fördern. Und das ist natürlich total irre, wenn man sich vorstellt, ein Berufsgesetz, was ja nun eigentlich für die Ausbildung eines Berufes gedacht ist, der spezifische Anforderungen stellt, dann dazu zu benutzen, die eigenen Bildungsziele durchzusetzen und zu sagen, naja, wenn wir das auf einen unteren, also unterhalb Hochschulausbildung anlegen, dann ist das auch was für die Absolventen, 10 Jahre Hauptschulabschluss und das müsste doch reichen. Das ist natürlich ganz fürchterlich gewesen, dieses Argument, einfach weil das ja mit unserem Beruf überhaupt nichts zu tun hat. Das Einzige, was damals positiv war, dass in der Erstfassung des Gesetzes die Voraussetzung war, dass man 18 Jahre alt sein musste. Also Hauptschulabschluss, 10-jährige Ausbildung, 18 Jahre. Das heißt also, dazwischen konnten dann noch 2 Jahre irgendwas, Praktika oder sonst was gemacht werden, um dann eine Zulassung zu bekommen. Und diese Regelung ist übrigens aufgrund einer europäischen Intervention gecancelt worden, weil die gesagt haben, ihr könnt nicht im Grunde genommen die Zulassung für einen Beruf dann auch noch mit quasi mit so einer Warteschleife verbinden. Also wenn jemand einen Abschluss hat, dann muss der doch gleich mit der Berufsausbildung anfangen können. Ja, und dementsprechend können jetzt auch 16-Jährige anfangen, wenn man so will, nach Gesetz. Es passiert zwar in der Realität nicht, aber das spielt ja keine Rolle, ne? Also theoretisch wäre das denkbar und die Voraussetzungen damals, die waren im Grunde genommen eigentlich schon genauso wie heute. Auch damals war schon Abiturquote zwischen 85-90%. 3 Jahre nach Inkrafttreten des Berufsgesetzes gab es eine Statistik, die das Ministerium rausgegeben hat und die stellten dann zu ihrer größten Überraschung fest, dass 89% aller Studierenden, so haben übrigens die eigene Berufsgruppe, hat die Schüler, so wurden die ja von den Politikern bezeichnet, die hat die selber Studierende genannt. In den 20 Jahren habe ich auch immer nur von Studierenden gesprochen, weil für mich war das immer eher ein Studium als sonst was. Aber die Politik sprach dann immer von Schülern, was auch so ein bisschen zeigt, dass sie unseren Beruf eigentlich immer komplett falsch verortet hat.
Ja, und was würdest du sagen, welche konkreten Auswirkungen hat denn dieses Gesetz auf die Ausbildung, auf die Vergütung und auch auf die Professionalisierung unseres Berufs?
Ja, fange ich mal mit der Ausbildung an. Im Grunde genommen hat das auch ein Stück dazu beigetragen, dass natürlich Ausbildungseinrichtungen entstanden sind, die letztendlich nicht die Qualität der Ausbildung so gewährleisten, wie das eigentlich erforderlich wäre. Also Ausbildungsstätten, die Kandidaten zulassen, die auf dem Papier natürlich den Voraussetzungen des Gesetzes entsprechen, die aber nicht den Anforderungen eigentlich, den inhaltlichen Anforderungen an eine Ausbildung entsprechen, einfach weil die Prioritäten anders sind. Es hat auch dazu beigetragen, dass es dann in den 80er bis 90er Jahren einen unglaublichen Run gegeben hat, Ausbildungseinrichtungen in privater Trägerschaft zu haben. Insbesondere nach der Wende wurden ja zahlreiche Ausbildungsstätten auch in den neuen Bundesländern in privater Trägerschaft eröffnet, weil es den Beruf ja in der DDR so gar nicht gegeben hat und um natürlich den Bedarf in irgendeiner Form zu decken. Ich will hier nicht die Schulen in privater Trägerschaft per se schlecht reden, ist überhaupt nicht mein Ding, einfach weil es sehr gute Ausbildungsstätten gibt und die Kollegen, Kolleginnen da wirklich einen sehr guten Job machen. Nur das Problem ist natürlich wie immer, wer hat die Aufsicht, wer achtet da drauf und wenn man nur formal nach dem Gesetz vorgeht, dann ist eben halt das, was da steht, ein bisschen jämmerlich. Was im Übrigen dazu geführt hat, dass die Lehranstaltsleitungen schon in den 80er Jahren, wann war das noch? Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ein Papier rausgegeben haben, was Mindestvoraussetzungen zur Gründung von Lehranstalten beschrieb. Aber das ist natürlich kein verbindliches Papier, sondern sollte einfach nur, soll ich mal sagen, der Politik vermitteln, hier, darauf müsst ihr achten, wenn ihr eine Ausbildungseinrichtung zulässt. Von politischer Seite sind solche Auflagen nie erstellt worden. Das war soweit zur Ausbildung. Vergütung, ja klar, Vergütung, auch meine Güte. Wenn ich einen mittleren Bildungsabschluss habe und ich gucke mir das System der Tarifstruktur an, ist das relativ simpel. Jetzt haben wir diese Tarifgemeinschaft Länder, TVL oder so ähnlich heißt das. Davor hatten wir den BAT, den Bundesangestellten-Tarif. Die tun sich eigentlich außer der Bezeichnung nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Das Prinzip ist nämlich genau das Gleiche. Das Prinzip besteht ja darin, dass der einmal erworbene Abschluss quasi derjenige ist, der die Möglichkeiten der Eingruppierung begrenzt. Also wenn ich jetzt, beim BAT war das so, ich kann mich gut erinnern, dadurch, dass ich eine wissenschaftliche Ausbildung vorher gehabt habe und bin dann hinterher in der Lehre als Logopädin eingestellt worden, konnte ich nicht höher als BAT 4D eingruppiert werden. Genau. Das heißt, wie ich angefangen habe zu arbeiten, war ich von vornherein BAT 4B. Aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit für dieses Bundesland Nordrhein-Westfalen und wie ich in Rente gegangen bin, habe ich mit BAT 4B auch irgendwie aufgehört, ja? Also, so war das. Es war keine Möglichkeit, aufgrund des Abschlusses höher gruppiert zu werden, egal was man auch immer gemacht hat. Die Tätigkeit spielt überhaupt gar keine Rolle. Da war alles schön und gut, das war nie vorgesehen. Ja? Aber wir waren in der Lehre tätig. Ich meine, jeder, der in der Lehre tätig ist, weiß, was das bedeutet, wenn man quasi jetzt aus dem hohlen Bauch heraus irgendwie unterrichten will. Jeder hat versucht, sich weiter zu qualifizieren. Und in der Zwischenzeit sieht man das ja auch. Also 85% aller Lehrenden der Logopädie in der Logopädie haben einen akademischen Abschluss, obwohl das in der Mehrheit der Fälle überhaupt gar nicht gefordert worden ist. Das haben wir alle freiwillig gemacht. Ja, und die Vergütung, man denkt dann immer, ja, Vergütung, Angestellte, okay, wenn ich jetzt Freiberufler bin, was hat das denn mit der Freiberuflichkeit zu tun? Ja, die Vergütung auch im Gesundheitswesen oder richtet sich nun mal auch so ein Stück weit nach der Eingruppierung im öffentlichen Dienst. Das heißt, das ist eine Orientierung. Dann heißt das, das ist ja kein akademischer Beruf. Wir können doch nicht einen nicht-akademischen Beruf eigentlich fast genauso bezahlen wie akademische Berufe. Das geht nicht. Ja, und die Katastrophe der Vergütung ist ja eigentlich dann zudem noch dadurch entstanden, dass dann auf einmal die Losung von Frau Ulla Schmidt rausgegeben worden ist. Kann mich gut dran erinnern. Konkurrenz belebt das Geschäft, dass dann auf einmal der Verband konfrontiert worden ist mit, glaube ich, 42 Einzelverhandlungen in der Republik, um die Vergütung auszuhandeln. Und das war ein Chaos und ein Drama ohne Ende, weil jeder eigentlich für die gleiche Leistung eine unterschiedliche Bezahlung vorherrschte. Und das hatte dann eher was damit zu tun, wie viel Geld in der jeweiligen Kasse war, als mit irgendwelchen guten oder schlechten Vergütungsverhandlungen. Das muss man auch mal sagen. So, das war jetzt der Professionalisierung, muss ich noch irgendwie. Ja, das finde ich jetzt wieder erstaunlich, weil letztendlich ist das so, wir haben uns ja nie mit diesem Gesetz identifiziert. Hätten wir das gemacht, ich glaube, das wäre unser Untergang gewesen. Wir haben gesagt, was ist das für ein beklopptes Gesetz, was nur einen Fächerkatalog aufweist, der den Schwerpunkt im Bereich der Medizin legt, der andere Fachbereiche wie die Linguistik oder auch die Psychologie sträflich vernachlässigt, die ja nun ein Teil unseres therapeutisches Geschäftes sind. Und deswegen haben sich eigentlich schon relativ früh wir Kolleginnen und Kollegen uns auf den Weg gemacht, uns eigentlich von diesem Gesetz komplett zu emanzipieren. Also es hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass man sich abgegrenzt hat und dass dann stetig die eigentlich so das eigene Profil geschärft wurde. Und wenn ich so an meinen eigenen Werdegang denke, ich war total geflasht festzustellen, was überall in Europa ganz selbstverständlich der Beruf eine hochschulische Ausbildung hat. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch alles gar nicht wahr sein, warum wir in Deutschland dem immer noch hinten anhängen. Ich selber muss dazu sagen, wie ich meine Ausbildung gemacht habe. Das ist ja mein quasi eine Umschulungsmaßnahme gewesen. Ich habe sofort gedacht, was machen wir hier? Warum kann man das nicht studieren? Das habe ich sofort gedacht. Und dann war ich im Grunde genommen ganz froh, in meiner Aachener Gruppe, natürlich schwerpunktmäßig mit Luise, da so eine Mitstreiterin für dieses Ziel zu haben, was aber auch natürlich damit zu tun hat, dass ein bestimmtes Professionsverständnis da ist. Ja? Auf der einen Seite brauche ich unheimlich viel Wissen. Wo kriegen wir das eigentlich her? Ja? Und auf der anderen Seite brauche ich ganz viel Erfahrung und ein therapeutisches Know-how, um dem Beruf erfolgreich zu arbeiten. Also da sind ganz viele unterschiedliche Linien, die mich als Profession ausmachen.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, das Thema Akademisierung und dass eben die Logopädie aktuell ja nicht voll akademisch ist. Und wir als DBL und auch im Bündnis Therapieberufe an die Hochschule und im Arbeitskreis Berufgesetz fordern ja eine Vollakademisierung der Logopädie. Hier stellt sich jetzt manchen die Frage, warum ist denn eine Teilakademisierung eigentlich ein Problem? Warum muss es die Vollakademisierung sein?
Ja, das ist eine Frage, die mir schon relativ häufig gestellt worden ist. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn ich ein bestimmtes berufliches Selbstverständnis habe, dann ist es auch vor allen Dingen dadurch geprägt, dass mein Beruf nicht teilbar ist. Alle Tätigkeiten, die ich mache, sind Teil meiner beruflichen Tätigkeit. Also, wenn ich einen Patienten zur Vorstellung bekomme und der kommt mit seinem spezifischen Problem zu mir, dann mache ich in einer Anamnese mir ein Bild davon, was ist sein Problem, wie kann ich den untersuchen? Und nach diesem Vorgespräch suche ich mir dann die entsprechenden diagnostischen Materialien raus und versuche herauszufinden, liegt tatsächlich ein logopädisches Problem vor? Und wenn ja, wie sieht das aus? So, und liegt ein logopädisches Problem vor, dann ist natürlich die nächste Frage, okay, wie gehe ich damit um? Wie muss ich die Therapie gestalten? Welche Methoden habe ich eigentlich zur Verfügung? Also dann mache ich die eigentliche konzeptuelle Planung und muss natürlich auch in der Lage sein, also dem Patienten zu vermitteln, was ich festgestellt habe, wie ich weiter vorgehen will, mir dementsprechend auch sein Einverständnis zu holen für die Art und Weise des Vorgehens. Und das ist ja ein geschlossener Prozess. Die Idee zu haben, man könnte unter Umständen, und das wird mit Teilakademisierung von politischer Seite übrigens relativ häufig verbunden, dass ein Teil dieser Tätigkeit, also dieser, würde ich mal sagen, dieser geschlossenen Tätigkeit abgegeben werden könnte, indem zum Beispiel jemand anderer das Eingangsgespräch macht, ein zweiter vielleicht dann Teile der Diagnostik übernimmt, nicht? Und die Krone der Schöpfung dann die Therapie macht, so ungefähr in Anführungszeichen. Das ist schlicht Unsinn, weil jede von uns weiß ja, wenn ich mit einem Patienten arbeite, es ist ein Prozess. Also bei Kindern sieht man das ja maximal. Die befinden sich in der Entwicklung. Das heißt, ich muss ja permanent eigentlich nochmal prozessdiagnostisch hinterfragen. Stehe ich überhaupt noch richtig? Wie weit bin ich denn eigentlich gekommen? Was ist denn jetzt schon umgesetzt worden? Wie kann ich denn weiterarbeiten und, und. Bei erwachsenen Patienten ist es doch genau das Gleiche. Im Grunde genommen ist auch unser Verständnis von Therapie als ein Prozess, wo dann auch das Problem sich permanent verändert, vielleicht sogar neue Probleme auftauchen oder das alte Problem komplett weg ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man sowas aufsplitten kann. Und das wird sehr häufig auf politischer Ebene mit Teilakademisierung verbunden, so oder auch der Idee verbunden. Man sieht das im Gesundheitswesen, weil immer mehr die Schiene, die Ebene der sogenannten Hilfskräfte aufgebaut wird. Und eine Teilakademisierung hat wirklich die Gefahr einer solchen Zweistufigkeit. Im Pflegeberufegesetz ist die festgeschrieben. Das heißt, da haben wir eine Teilakademisierung. Bei den Hebammen haben wir sie überhaupt nicht. Da ist im Grunde genommen, die haben das Glück gehabt, weil die eine eigene europäische Richtlinie haben. Und da hat nie irgendjemand in Frage gestellt, dass dieser Beruf unteilbar ist. Also es Teilbereiche gibt, die dann irgendwer machen kann oder so, ne? Aber bei uns wird das streckenweise immer noch gemacht. In den USA ist das leider ein Stück weit Realität. Das liegt eben halt hier wie immer an den Kosten. Ne? Da gibt es ja die Speech Pathology Assistance. Was die genau machen, weiß ich gar nicht. Aber die waren auch ganz umstritten. Also eigentlich hat sich die American Speech Hearing Association, also die Berufsorganisation der Logopäden in den USA, hat sich ganz, ganz lange dagegen gewehrt und konnte sich überhaupt nicht durchsetzen, weil es immer mehr wurden. Ja? Und die Gefahr besteht hier in der Bundesrepublik ganz genauso. Das heißt also, wenn ich anfange, eine Teilakademisierung zuzulassen, das heißt, ein Teil der Leute wird in der Berufsfachschule ausgebildet und der andere Teil auf der Hochschule, baue ich damit ein mehrstufiges System ein, was, würde ich mal sagen, der weiteren Entwicklung unserer Position sehr abträglich ist. Und daher nicht zu empfehlen. Im Übrigen glaube ich auch, schon jetzt arbeiten ja die meisten Kollegen und Kolleginnen eigentlich auf einem Level, wo ich sagen würde, das übersteigt bei weitem das Berufsfachschulniveau, was auf dem Papier steht. Ja? Und deswegen ist die Anpassung daran überfällig. Also mir hat man ja früher immer den Vorwurf gemacht, meine Güte, also die fühlt sich als was Besseres oder so, nicht? Weil sie denkt hier, das muss alles akademisch werden. Das ist ein komplettes Missverständnis. Was ich immer wollte ist, dass der Beruf, der sich so systematisch professionell entwickelt hat, auch genau den Status bekommt, der ihm zusteht. Ja? Und die Mehrheit der Kollegen, die sind auf dem Level. Ja? Und die erfahren durch ein neues Gesetz auch keine Abwertung. Im Gegenteil, die erfahren eher eine Aufwertung und ihren Job verlieren sie ohnehin nicht.
Ja, das heißt, eigentlich ist so die Welt von uns, dass wir das eigentlich schon umsetzen. Nur auf dem Papier steht es halt einfach anders und das begrenzt uns. Das ist natürlich total ärgerlich. Kannst du schon was dazu sagen, wann es denn ein neues Berufsgesetz geben wird und wie eigentlich unsere Regierungsparteien zu der Forderung der Vollakademisierung stehen?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Also wenn ich wage überhaupt gar keine Prognose. Ich kann immer nur sagen, so weit wie wir jetzt sind, waren wir noch nie. Aber das heißt ja nichts. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Doofe. Also wo stehen wir im Moment? Wir stehen im Moment da, dass wir durch unsere langjährigen Kontakte auf Bundesebene zumindest es geschafft haben, dass man unsere Forderung nach hochschulischer Ausbildung nicht mehr abbügelt. Das ist eindeutig. Also wenn, und das trifft auch für die Bundesparteien zu. Wir haben ja durch die Zusammenarbeit sowohl mit CDU, CSU als auch SPD, die sind ja jetzigen Regierungsparteien, haben wir es durchaus geschafft, die so weit zu bringen, dass sie diese Forderung auf Bundesebene unterstützen. Das ist aber immer nur die halbe Miete. Das heißt, auf Länderebene ist das Bild da noch sehr heterogen. Wir sind zwar ein Bundesgesetz, aber das ist ein Berufsgesetz, ein sogenanntes zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, die Bundesländer könnten verhindern, dass wir ein hochschulisches Gesetz bekommen, wenn eine Mehrheit im Bundesrat dagegen stimmt. Ja, so sieht es de facto aus. Wenn man sich anschaut, was wir jetzt wissen aufgrund unserer Wahlprüfsteine, weil wir haben die Parteien auch bei den letzten Landtagswahlen auch immer gefragt, so haben wir hier zumindest rein vom Stimmungsbild latent eine mehrheitliche Zustimmung für unsere Sache. Und das, was wir als größten Erfolg eigentlich, und das muss ich mal sagen, das sind die Kolleginnen vor Ort gewesen, die das wirklich geschafft haben, das ist, dass die CSU auf unserer Seite ist. Das überrascht immer so viele Leute. Aber da haben die sowohl im Deutschen Bundestag als auch vor Ort durchaus im Land, die haben verstanden, was wir für ein Beruf sind. Ja, das heißt also, wenn man mit denen zusammensitzt, wird nicht mehr darüber diskutiert, ja, aber Teilakademisierung ist eigentlich besser finanzierbar und, sondern da wird dann eher sowas gefragt, ja, wie kann man das denn eigentlich umsetzen? Ne? Natürlich interessieren nach wie vor die Kosten, das ist immer so. Wir haben immer zu wenig Geld im Pott, das ist immer schon so gewesen, aber wir haben ja auch Fakten geschaffen. So, und wenn man die Politik mit den Fakten konfrontiert, also einmal Anzahl der Studiengänge, also der Prozentsatz der akademisch ausgebildeten Dozenten an den Logopäden-Lehranstalten zum Beispiel, weil man braucht ja für die Hochschule, braucht man ja Dozenten. Na, wenn man die nicht hat, dann wird es schwierig. Und natürlich auch die Abiturquote nach wie vor. Ja, das heißt, wer wird eigentlich heutzutage, lässt er sich in der Logopädie Sprachtherapie ausbilden? Ne? Das sind in der Regel Abiturienten, Abiturientinnen. Das ist so. Und das kann man auch nicht dadurch verändern, dass man sagt, na ja, aber es wäre doch schön, wenn es noch mehr andere gäbe. Es hat eben halt was mit unserem Beruf zu tun und mit den Anforderungen und so. Ne? Und das muss man dann immer wieder neu vermitteln. Ich glaube, das, was auch total wichtig war, für uns ist das immer so selbstverständlich, das ist, und da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wie wir im BMG mal ein Gespräch geführt haben und wo wir die Damen und Herren darüber aufgeklärt haben, dass wir eine logopädische Diagnostik durchführen. Und wo die gefragt haben, was soll ich mit den darunter verstehen? Und dann habe ich erklärt, was darunter zu verstehen ist. Und dann waren die Augen ganz groß. Weil de facto ist ja so, Verordnung heißt, auch der Arzt stellt die Diagnose. Dass der aber gar keine Diagnostik macht in dem Sinne, wie wir sie dann doch tun. Ja? In der Regel. Das steht dann auf dem anderen Blatt. Ne? Aber für rein formal wird das anders wahrgenommen. Und das ist ein sehr entscheidendes Argument gewesen, also auch, dass wir gesagt haben, ein Beruf, der die Kompetenz zur Diagnostik schon hat und die jetzt auch ordentlich abrechnen kann, ja? Also der gehört doch an die Hochschule, oder wie sehe ich das?
Ja, auf jeden Fall. Also die Voraussetzungen sind eigentlich da und wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es weitergeht. Zum Abschluss, was würdest du sagen, können Logopädinnen und Logopäden tun, um uns bei dem Vorhaben, eine Vollakademisierung für die Logopädie zu erreichen, zu unterstützen?
Ja, was könnt ihr alle zusammen machen? Also ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn das BMG ein Zeichen gibt, dass die Arbeiten dran sind, dass sich dann die Kollegen und Kolleginnen auch vor Ort an ihre jeweiligen Bundestagsabgeordneten wenden können, also sich an solchen wirklich konkreten Aktivitäten beteiligen können und das dann in einem viel größeren Maße auch auf die Dringlichkeit, die Notwendigkeit der Gesetzgebung hingewiesen wird. Es gibt mir gleichzeitig nochmal die Gelegenheit, auf eine letzte Aktion hinzuweisen. Das ist auch so eine Gemeinschaftsaktion eigentlich gewesen, die jetzt ganz frisch ist. Auf der Dozentenkonferenz des DBS, der Deutschen Gesellschaft für Akademische Logopädie-Sprachtherapie, im Juni war das, glaube ich, wurde der Beschluss gefasst, eine Resolution zu verabschieden, die von Professoren, Professorinnen der Studiengänge im Bereich Logopädie-Sprachtherapie unterschrieben wird. Und diese Resolution, die hat ja auch eine Vorgeschichte, weil vor 20 Jahren ist das schon mal gelaufen, ja. Natürlich in kleinerer Besetzung, natürlich auch mit einem etwas veränderten Duktus oder so, aber im Prinzip war die Forderung schon damals, wir wollen ein Berufsgesetz mit hochschulischer Ausbildung haben, so wie jetzt auch.
Ja, und diese Aktion, die steht jetzt kurz vor dem Abschluss. Das heißt, von den 35 Studiengängen, die es in unserem Bereich gibt, um einen Hochschulabschluss zu erwerben, haben 28 Studienstätten sich beteiligt. Das finde ich jetzt ganz enorm. Ja. Und 41 Menschen dieser Studiengänge, Professoren, Professorinnen, haben unterzeichnet. Wenn das mal keine Hausnummer ist. Also das sind so Aktionen, da sieht man also die Mitglieder selber. Ich bin mal gespannt, ob wir mal irgendwann so einen Aufruf starten können und die Mitglieder selber nochmal mit auf den Plan rufen. Jetzt mal Druck auf die jeweiligen Abgeordneten im Bund und im Land zu machen. Bei Länderebene, wie gesagt, habe ich ja erklärt, wir sind ein Bundesgesetz, was zustimmungspflichtig ist im Bundesrat. Und von daher gesehen ist der Kontakt zum jeweiligen Landtagsabgeordneten, der da in der Regierung mitmischt, besonders wichtig.
Ja, danke. Also sobald es so eine Aktion gibt, wo ihr mitmachen könnt, werden wir euch natürlich informieren. Was ihr aber jetzt schon machen könnt, wenn ihr noch kein DBL-Mitglied seid, dann füllt schnell unseren Mitgliedsantrag aus. Denn damit unterstützt ihr unser Vorhaben enorm und verhelft uns zu einer noch stärkeren und lauteren Stimme. Den Link zum Antrag findet ihr in den Shownotes. Liebe Linda, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, für viele Leute sind hier echt nochmal so Fakten zusammengetragen worden, die man noch nicht gehört hat oder die man so noch nicht miteinander in Verbindung gebracht hat. Und ich glaube, so passend zum Geburtstag des Berufsgesetzes, 45 Jahre, das ganz gut gepasst für uns. Vielen lieben Dank.
Danke.
In der nächsten Folge wird es um das viel diskutierte Thema Telematik-Infrastruktur gehen. Ab Januar 2026 sind alle logopädischen Praxen verpflichtet, an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen zu sein. Was ihr hier beachten müsst und wo ihr weitere Infos zum Thema findet, kläre ich im Interview mit unserem Delegierten für das Thema TI, Carsten Schilling. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.